Tut mir leid, dass ich dich jetzt unterbreche, denn ja, der Bericht ist so interessant und ich bin selbst persönlich auch sehr engagiert in der Mission und interessiert. Habe selbst Mission getrieben, habe auch Missionswerk gegründet in Südamerika. Aber ich habe auch andere Missionen besucht, bei den Indianern, in Afrika, im Urwald und so weiter. Manche denken vielleicht, ach, das ist so ein Hobby von gewissen Leuten, da eben Mission zu treiben. Ist doch so schön, im Urwald zu leben. Wenn man es am Fernsehen sieht, ach, wie romantisch ist das, ne? Oh ja, man muss mal da sein und leben. Und dann manchmal sehr gefährlich, auch die Missionare. Ich habe es erlebt bei den Indianern, ein Mädchen, zwei Mädchen unter einem gefährlichen Stamm. Und sie haben dort gearbeitet und Menschen kamen zum Glauben. Diese Leute haben früher andere ermordet, andere Stämme überfallen. Die haben ihnen die Frauen gestohlen und vieles andere. Sie selber hatten Angst vor den Geistern, vor den Dämonen und waren nicht glücklich, wie die meisten Leute hier bei uns denken. Und deshalb, sie brauchen das Evangelium. Und Jesus hat gesagt, geht hin in alle Welt und bringt das Evangelium aller Kreatur. Nun kann nicht jeder hingehen, aber wir können hingehen mit unserem Gebet, wir können hingehen mit unseren Gaben, damit diese Arbeit unterstützt wird. Das ist ganz wichtig. Wenn Geld und Gebet nicht da ist, dann ist das sehr schwer zu arbeiten. Und denkt daran, da sind Missionare draußen, die leben ganz bescheiden. Kein schönes Bett, kein schönes Hotel, ich habe es erlebt, die haben in Hütten gewohnt, wie die Eingeborenen auch. Wurden dauernd beobachtet, konnten kaum für sich sein. Immer eine andere Sprache, keine Kultur wie hier, von wegen ein Aldi oder irgendetwas. Sowieso nicht. Und sie jammern nicht, sie klagen nicht. Sie haben ihr Leben Gott geweiht und wollen wir nicht da. Hier, die wir im Wohlstand leben, da diese Arbeit unterstützen und so unserem Herrn dienen, unseren Dank abstatten. Du hast gerade ein wunderbares, eine Lieblingsstelle von mir gelesen aus der Offenbarung, Kapitel 7. Da wird die himmlische Versammlung beschrieben. Menschen, die erlöst sind aus allen Stämmen und Nationen, die in der Sünde steckten, in der Angst, in der Verzweiflung. Und die hat Jesus gefunden. Und durch wen? Durch andere Boten, die Botschaft weitersagten. Und sie kommen aus großer Trübsal. Trübsal haben bewusste Christen immer wieder erlebt. Verfolgung war immer wieder. Und dann wird es am Ende auch noch eine besondere Zeit geben. Nicht aus dem Wohlstandschristentum kommen die, sondern aus Drangsal. Und so haben diese Missionare auch schon Drangsal. Ist gar nicht so einfach. Müssen um ihr Leben fürchten manchmal. Wie viele Krankheiten, kein Arzt in der Nähe. Die sollten wir besonders unterstützen. Und ich meine, und das sage ich immer wieder, jeder bewusste Christ sollte seinen Missionar haben oder seine Missionsgesellschaft, für die er betet und die er unterstützt. Und das freut mich so, dass bei den Nazarenern diese Arbeit so getan wird und gut organisiert wird. Nicht? Dass sogar ein Etat festgesetzt wird, so viel wollen wir zusammenlegen. Das war doch der Sinn der Sache, damit die Sache unterstützt wird, damit man die Leute bezahlen kann, damit man die Reisen und alle Dinge bezahlen kann. Es muss doch irgendwie geschehen. Mission kostet Geld. Und wer den Herrn liebt, opfert gerne. Man macht es nicht, man muss es nicht, man will. Und ich denke, dass viele das auch in der nächsten Zeit tun wollen. Wer es noch nicht gemacht hat, fängt jetzt mal an. Und glaubt mir, ihr werdet nicht arm werden dadurch. Ihr werdet innerlich reich und der Herr vermehrt sogar das Geld, das ihr habt. Das hat er verheißen. Ja. Und nun gebt nicht, weil ihr nur mehr Geld haben wollt, sondern, sondern gebt, weil einfach euer Dank so groß ist und der Herr geehrt wird. Und er segnet das. Er segnet auch die kleinsten Beträge. Der eine kann mehr, der andere weniger. Nicht wahr? Und wenn im Alten Testament vom Zehnten die Rede ist, dann wird dort gesagt, nicht, bringe die Zehnten in mein Haus und ich will euch des Himmels Fenster auftun und Segen herabschütten die Fülle. Da denke ich immer an die Goldmarie in dem Märchen. Die wurde mit Gold überschüttet. Und Gott tut es vielmehr mit Segen jeder Art. Also ich kann nur so zurückblicken auf mein Leben, auf einige andere Christen, die ich beobachtet habe, die das beherzigt haben. Und er hat sein Wort wahrgemacht. Der Herr segne euch dabei und segne dich, deine Arbeit und segne die Mission, die getan wird. Und alle, die hier mithelfen, der Herr segne euch alle. Ja. Ja, nun ein Wort über die Zukunft. Und ich möchte ein Wort lesen aus dem Jesaja-Buch, Kapitel 46. Da sagt Gott dieses: Gedenket des Vorigen, wie es von alters her war, ab Vers 9. Ich bin Gott und sonst keiner mehr, ein Gott, dem nichts gleicht. Ich habe von Anfang an verkündigt, was hernach kommen soll und vor Zeiten, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, was ich beschlossen habe, das geschieht und alles, was ich mir vorgenommen habe, das tue ich. Ich rufe einen Adler vom Osten her, aus fernen Landen den Mann, der meinen Ratschluss ausführt. Und wie ich es gesagt habe, so lasse ich es kommen. Was ich geplant habe, das tue ich auch. Hört mir zu, ihr trotzigen Herzen, die ihr ferne seid von der Gerechtigkeit. Ich habe meine Gerechtigkeit nahegebracht. Sie ist nicht ferne und mein Heil säumt nicht. Ich will zu Zion das Heil geben und in Israel meine Herrlichkeit. Hier spricht Gott, der das Weltgeschehen lenkt, leitet und plant. Er weiß im Voraus schon, was geschieht, was er haben will und was dann auch sich erfüllen wird. Wir haben es also mit einem lebendigen Gott zu tun. Und wer die Verbindung mit diesem lebendigen Gott hat durch Jesus Christus, der kann sagen, das ist mein Vater im Himmel, der alles kann, der alles tut. Und wenn er die Weltgeschichte leitet, dann wird er auch mein persönliches Leben leiten und führen. Ihm will ich es anvertrauen. Und das lohnt sich. Ich habe es getan mit knapp 16 Jahren, damals noch in der DDR. Ich habe dort Jesus gefunden in einer Jugendfreizeit. Ich hatte großen Hunger, ich wollte mich nur satt essen. Es war ja die Zeit nach dem Krieg. Und aus Amerika haben Christen uns Essen geschickt. Reis und diese Dinge, Rosinen. Und dann wurde Milchreis gekocht und dann bin ich hingefahren, um Milchreis zu essen, um mich satt zu essen. Und ich habe das auch bekommen. Aber ich habe Jesus gefunden dabei. Und ich bin den Geschwistern heute noch dankbar, die das auch gespendet haben. Und die dann ein klares Wort mir gesagt haben. Ganz wunderbar. Meine Frau hat mit 40 Jahren erst Jesus gefunden. Die hat vom Religiösen nichts gehabt und gewusst. Und dann hat man ihr ein Buch geschenkt von Wilhelm Busch, Jesus, unser Schicksal. Und hat es gelesen und ist zum lebendigen Glauben gekommen. Und hat erst keine Gemeinde gehabt, ganz am Anfang, bis sie dann eine lebendige gefunden hat. Und sie brennt nun für Jesus. Ihr Leben hat sich total gewendet. Und wie manch einer unter uns kann genau das Gleiche sagen. Der eine hat so, der andere so. Aber Jesus ist immer der Retter. Und wer durchs Leben führt, ist das Wort Gottes. Da hat man Zukunft. Da weiß man, ich gehe nicht in ein finsteres Loch hinein, sondern ich gehe eigentlich in eine Zukunft. Erstmal durch Finsternis, manchmal hindurch. Durch Schwierigkeiten hindurch. Aber da ist ein wunderbares Ziel. Wenn hier Gott zu Israel spricht, ich habe von Anfang an verkündigt, was hernach kommen soll. Nicht was gewesen ist, das kann jeder erzählen, sondern was es kommen soll, hat Gott im Voraus gesagt, durch seine Propheten und im Neuen Testament auch, durch die Apostel und durch Jesus selber. Der Plan Gottes. Und was ich beschlossen habe, sagt der Herr, das werde ich auch vollbringen. Und ganz am Schluss hatte ich dieses gelesen, nämlich Gottes Gerechtigkeit wird sich ausbreiten, auch in Israel. Dieses Volk, das sein Volk immer sein sollte, aber so abgeirrt ist. Heute gibt es schon viele, die bewusste Christen sind, messianische Juden. Aber das Volk an sich, viele, viele sind Atheisten und sie haben einfach das Heil noch nicht. Aber es wird eine Erweckung geben. Und deshalb steht hier, mein Heil säumt nicht und ich will zu Zion das Heil geben und in Israel meine Herrlichkeit. Zion, das ist der andere Begriff für Jerusalem. Und dort wird einmal Jesus Christus herrschen, wenn er wiedergekommen ist. Aber nun die Frage nach der Zukunft, die wird sehr oft gestellt. Was bringt die Zukunft? Was soll bloß noch werden? Und wenn man die Zeitung liest und wenn man die Nachrichten im Fernsehen sieht, ja, was soll bloß noch werden? Ich meine, es ist ja furchtbar. Ebenso werden dann verschiedene Antworten gegeben. Manche Persönlichkeiten und Gruppen, die sind noch optimistisch und sagen, es wird schon noch gut werden. Aber das sind im Verhältnis wenige. Andere wieder sind so pessimistisch, dass sie schon den Weltuntergang morgen sehen. Und es sind Wissenschaftler da. Wir hatten als Verkündiger, ich bin lange Zeit im Vorstand der Evangelistenkonferenz gewesen, der Deutschen Evangelistenkonferenz, wir hatten uns mal einen Professor Sichelschmidt eingeladen, der sagt, ich bin kein Christ. Aber wir wollten wissen, wie er als Wissenschaftler die Zukunft sieht. Von wegen, nichts Rosiges wäre mal da. Der hat es so gesehen, wie ich es auch sehe. Und ich dachte, Mensch, wenn wir das so sagen wie er. Und er zog so richtig vom Leder, hat das alles ausgebreitet, wie schlecht die Welt ist. Da dachte ich, dann kommt keiner mehr zur Evangelisation, wenn ich das so sage. Er brachte ein Bild, er sagte, es ist so, als wenn ein Mensch in einem kleinen Kasten eingenagelt ist. Er will nach vorne raus, zugenagelt. Er will nach hinten raus, zugenagelt. Er will seitlich raus, zugenagelt. Und dann sagte er, so ist die Situation der Welt. Die Menschen haben keine Hoffnung mehr, die Religionen geben auch keine Hoffnung. Aber sie sind doch Christen. Sie kennen doch die Bibel. Der Kasten ist nur nach oben offen. Stellt euch mal vor, dieser Wissenschaftler. Der Kasten ist nach oben offen, jawohl. Gott gibt Hoffnung. Und das will ich dir gleich sagen. Wenn du Hoffnung haben willst für dein Leben und für ein Leben nach dem Tod, dann musst du den annehmen, der dir Hoffnung gibt. Das ist unser Gott und das ist sein Sohn Jesus Christus, der dein Leben gerne gestalten will, der dich retten will aus der Sünde, aus der Schuld. Er will dein Leben neu machen, er will dir sogar ewiges Leben geben. Viele Menschen gehen, damit sie nun ein wenig Hoffnung haben oder bekommen möchten, zu den Wahrsagern, zu den Spiritisten. Die gehen in die Esoterik hinein und meinen nun, man sagt ihnen die Zukunft voraus und man wird so oft belogen. Wie viele sagten mir, wir sind da gewesen, aber es stimmte alles nicht. Und selbst wenn es stimmt, ist man unter einem Fluch. Denn Gott will nicht, dass wir zu solchen Wahrsagern gehen. Es ist Sünde. Denn letztlich holt man sich Weisheit und Nachricht von Menschen, die mit dem Teufel zusammenarbeiten. Und Gott warnt davor. Sie sind mir ein Ekel, sagt Gott, wer so etwas tut. Aber dann setzen viele ihre Hoffnung auf bestimmte Politiker, weil sie meinen, ja, die können vielleicht die Situation verändern. Die können die Inflation abwenden, die Wirtschaftskrisen abwenden. Die können die Grenzen vielleicht beseitigen und vieles mehr. Wir sehen, wie das in den Wahlkämpfen dann vor sich geht, wie sich jeder als der Beste vorstellt, den anderen beschimpft. Wir erleben das gerade in unserer Zeit. Und was werden die Leute oft enttäuscht? Wie viele hatten die Hoffnung auf Gorbatschow gesetzt? Nicht? Wir wissen nicht, wir sind froh, dass er da gewesen ist und dass Deutschland wieder vereinigt wurde. Aber letzten Endes konnte er seinem Volk nicht viel helfen. Da hat sich nicht viel geändert. Ich bin Jahre durch Russland gereist bis Kamtschatka hin und da hat sich nicht viel geändert. Im Gegenteil, man ist jetzt noch gegen ihn. Man sagt sogar, der hat ja unsere Sowjetunion kaputt gemacht. Man ist noch undankbar darüber. Man erwartet neue Wirtschaftssysteme und denkt, jetzt wird sich etwas ändern. Oder eine neue Ideologie, vielleicht kann die helfen. Menschen haben immer Schwächen und Menschen können böse sein. Wir haben es gesehen in Ländern, die früher ja, Kolonialländer waren, die dann frei wurden. Und dann kamen Leute an die Regierung, manche waren sogar auf Missionsschulen, hochintelligent, haben Evangelium gehört und waren dran und wurden böse, weil sie nicht richtig bekehrt waren, weil sie nicht nach dem Wort Gottes gingen, weil sie nicht Gott gehorsam waren und haben ihr eigenes Volk unterdrückt. Und das geht bis heute. Also wenn wir nur auf Menschen warten, dann ist das so wenig. Ja, in der dritten Welt sehen wir das, wie viele da gefangen sind, wie viel Not es gibt. Wenn man das selber liest, ist das viel drastischer, als wenn man nur was am Fernsehen sieht. Die Kriegsgefahr, sie droht überall. Wir sehen Revolutionen, Aufstände. Manche Länder, die frei werden wollten von ihrem Diktator, haben heute eine größere Diktatur als vorher. Auch das passiert doch am laufenden Band. Also wenn wir auf Menschen setzen, dann sind wir wirklich verlassen. Und wie viele Probleme wurden nicht gelöst, sondern es sind noch mehr entstanden. Auch die Umwelt, auch da hat man Angst davor. Was soll bloß werden? Der Mensch kann seine Probleme letztlich nicht so lösen. Und warum ist man nun so hoffnungslos? Der Grund ist, man lebt im Grunde ohne Gott. Man will Gott nicht. Oder man macht sich einen Gott zurecht, den es gar nicht gibt. Ich glaube an Gott, ja. Ich glaube an eine kosmische Kraft. Was ist das für eine Kraft? Oder andere sagen, Gott gibt es nicht. Aber es gibt etwas, was alles bestimmt. Zum Beispiel ein Kastenwesen. Dass wenn man stirbt, man vielleicht in eine andere Kaste kommt als ein anderes Wesen. Ja, wer bestimmt denn das? Man will den wahren Gott einfach nicht haben und ihn nicht nennen. Man lebt ohne Gottes Normen. Man sagt, ja, warum unsere Jugend, tun sie das und das und warum nimmt sie Rauschgift und das alles? Nun, wenn man schon von klein auf den Kindern nicht sagt, was die Normen Gottes sind. Wir haben früher in den Kinderstunden Lieder beigebracht, zum Beispiel, pass auf, kleines Auge, was du siehst. Da sagen Psychologen, das darf man nicht machen, da werden die Kinder krank. Ich weiß nicht, ich habe sowas um die Ohren gekriegt. Manchmal ungerechterweise auch mal von Erwachsenen. Ich habe psychisch, denke ich, keine Krankheit dadurch bekommen. Ich bin nicht verschlagen. Aber dieses einfach, nein, du darfst sowas nicht sagen, dass Gott dir das sieht, nicht wahr? Aber wenn Kinder wissen, dass Gott das sieht, wenn ich lüge, wenn ich betrüge, ist das eine Hilfe. Es ist auch eine Hilfe, dass man weiß, Gott sieht mich auch in meiner Not, in meiner Angst. Ich darf zu ihm rufen. Haben die Kinder oft nicht mehr und ihre Eltern erst recht nicht. In Russland habe ich es erlebt, dass die Oma oft den Enkeln, die Studenten waren, Wegweiser waren, die dann zum Glauben kamen und glücklich wurden. Aber man traut sich, das nicht mehr zu sagen. Und das, was biblisch ist, wird als lächerlich hingestellt. Mann und Frau gibt es nicht mehr. Da gibt es so viele Zwischenräume. Wenn man auf Toilette will, weiß man gar nicht mehr, wo man hin soll. Ja, wenn man das mal so richtig dicht durchzieht, nicht wahr? Wie lächerlich die ganze Sache ist und wird als wissenschaftlich hingestellt. Schlucken wir doch bloß nicht alles. Nehmen wir mal das, was in der Bibel steht. Gott hat sie gemacht. Hier der Mann und da die Frau. Und die zwei, wenn sie heiraten, sind ein Fleisch. Und das ist Segen Gottes, wenn man dann danach lebt. Ohne Gott lebt man nicht im Segen, sondern eigentlich unter dem Fluch. Dann hat der Teufel so richtig Macht über den einzelnen Menschen. Gott will doch unser Leben in die Hand nehmen. Er hat auch einen Plan für jeden Einzelnen. Und er will uns führen bis hin zu einem wunderbaren Ziel, von dem wir eingangs gelesen haben in der Offenbarung. Einmal in der Herrlichkeit zu enden bei Jesus Christus in ewiger Freude. Aber da sind nur die Erlösten, nicht die guten Menschen. Nicht die immer anständig waren, viel geleistet haben, sondern die als Sünder sich erkannten und sagten, Herr Jesus, nimm du mich Sünder an. Die werden dort sein. Die sind von Neuem geboren. Die sind Gottes Kinder. Nun hat Gott auch einen Plan für diese Welt und zu einem großen Teil hat er uns das alles auch in der Bibel gesagt. Damit wir wissen, was vor uns liegt. Nun sagt er nicht zunächst herrliche Zeiten voraus für die nächste Zeit, sondern es wird Schwierigkeiten geben, denn ein Hindernis des Friedens und des irdischen Glückes ist nämlich auch der Teufel, der auch noch in dieser Welt regiert. Den gibt es tatsächlich. Und wer ohne Gott lebt, ist in den Fängen des Teufels. Ich kann nur einer Macht gehören, entweder Gott oder dem Teufel. Ich kann nur einen breiten Weg gehen oder einen schmalen Weg. Es gibt keinen goldenen Mittelweg und keine Vereinigung von beiden. Entweder oder. Entweder ich bin Gottes Kind oder ich bin noch Kind des Teufels. Das sagt die Bibel, das hat Jesus auch gesagt. Von Natur aus sind wir verloren. Da sind wir keine Gotteskinder. Wir sind Gottes Geschöpfe. Gottes Kinder müssen wir erst werden. Nach Johannes 1, Vers 12, wie viele ihn, den Herrn Jesus, aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Und das darf man dann wissen. Und darüber ist man froh. Ich bin angenommen. Das ist keine Wichtigtuerei, keine Angeberei, sondern das ist Glaube an das, was der Herr Jesus in der Bibel uns zusagt. Und wir ehren ihn dadurch, wenn wir es annehmen und ihn anbeten dafür. Dann ist auch der Mensch von sich aus verdorben in der Sünde. Es gab eine Zeit lang, wo man sagte, der Mensch ist kein Sünder. Ich kann mich noch gut erinnern. Nicht? Auch in den Schulen erlebte ich das immer wieder. Wurde den Kindern beigebracht, nein, der Mensch ist eigentlich gut. Ich habe dann festgestellt, als meine Kinder zur Welt kamen und heranwuchsen, meine Frau und ich, wir haben versucht, unsere Kinder ganz anständig zu erziehen. Und dann kam doch so manches durch. Nicht? Dann konnten sie böse werden, ein böses Wort sagen, sie konnten nachher aufstampfen, nein! Und da fragte man, woher haben die das? Da sagte Mama, natürlich vom Papa. Ja. Oder umgekehrt, ja. Das Böse steckte drin. Das musste man ihnen noch gar nicht mal beibringen. Und dann später, als sie dann in den Kindergarten kamen, na meine Güte, dann haben sie noch manches gelernt. Da kamen sie manchmal mit Worten nach Hause. Die haben sie bei uns nicht gehört. Der Mensch wurde böse. Und deshalb braucht er eine Errettung. Selbst wenn er in einem christlichen Hause aufwächst. Er muss Jesus haben. Und vielleicht brauchst du ihn auch noch. Du hast es noch nicht getan. Und dann gibst du dein Leben in die Hand Jesu und dann ist auch die Zukunft gesichert. Dann hast du einen, der dich führt, der dich leitet. Dann hast du einen, der die Hand über dich hält, der nicht mehr zulässt, als Gott für dich vorgesehen hat. Kann man auch etwas erleben mit einem Stent, was einem nicht so gefällt. Aber der Herr hält die Hand drüber. Das ist das Wunderbare. Man ist geborgen bei ihm, da kann man krank werden. Und trotzdem darf man sagen, der Herr hat mich lieb. Er lässt es zu, das ist nicht Strafe für mich. Nein, aus irgendeinem Grund will er mich prägen. Damit ich ihm ähnlicher werde und passend werde für das Himmelreich. Aber übergeben wir doch unser Leben ihm. Vollkommen wird diese Welt erst werden, wenn Jesus uns heimholt zu sich und er kommt später wieder. Und einmal am Ende der Zeiten wird diese Welt zerstört werden, von Gott her. Und dann schafft er einen neuen Himmel und eine neue Erde, darauf Gerechtigkeit wohnt. Dann wird keine Not mehr sein, keine Angst mehr sein, keine Krankheit, kein Tod, nichts, was uns Not macht. Ewige Freude. Und da lohnt es sich, jetzt schon Jesus in sein Leben hineinzunehmen. Selbst wenn die anderen lachen und spotten und sagen, es ist alles Quatsch. Für uns Gläubige ist es nicht. Also, die Bibel, sie sagt uns dieses. Und sie ist Gottes Wort. Die Bibel sagt von sich aus, sie ist Gott gehaucht. Durch Gottes Geist gegeben. Deshalb ist jedes Wort wahr. Vertrauen wir doch diesem Wort. Und außerdem, wir können ja daran prüfen, wie wahr die Bibel ist, nehmen wir doch bloß mal die Vergangenheit. Vor einigen tausend Jahren hat Gott durch Propheten und Apostel Dinge gesagt, die geschehen sollten. Und der größte Teil hat sich schon erfüllt. Das geht hin bloß bei der Geschichte Israels. Es wurde vorausgesagt, dem Abraham, der noch gar keine Kinder hatte, deine Nachkommen werden einmal nach Ägypten gehen, und vier Menschenalter, also rund 400 Jahre, dort leben und dann mit mächtiger Hand ausgeführt in das Land, das ich dir geben werde. Und das ist eine Tatsache. Durch Josef, der von den Brüdern verkauft wurde, kam dieser junge Mann dorthin und wurde sogar Bundeskanzler von ganz Ägypten. Und wurde ein Segen. Und dann kamen die Brüder, um Brot, Getreide zu kaufen, gesandt vom Vater, und sie erkannten ihn nicht. Und dann hat er sich zu erkennen gegeben und hat sie alle eingeladen. Und dann kamen die alle nach Ägypten, 70 Personen. Und dann waren sie 430 Jahre dort, wurden ein großes Volk. Er hat sich das erfüllt. Und dann hat er sie hinausgeführt, 40 Jahre durch die Wüste in das Land Kanaan. Und damals hatte Gott schon zu Abraham gesagt, bis jetzt kann ich dir das Land noch nicht geben. Das Maß der Sünden dieser kanaanitischen Völker ist noch nicht voll. Ich gebe ihnen noch eine Chance, dass sie sich bekehren. Aber wenn sie es nicht tun, dann werden sie ausgerottet werden. So heilig bin ich, wenn sie einfach die Gnadenzeit verstreichen lassen und nicht auf mich hören. Und sie hörten nicht. Und deshalb wurden sie später von Israel vertrieben. Und dieses Volk zog ein in das Land, das wir heute auch das Heilige Land nennen. Interessant ist auch, dass zum Beispiel in 4. Mose 23 gesagt wurde, dass Israel nicht zu den Nationen gerechnet wird. Es sollte sein besonderes Volk sein. Nicht, weil sie besser waren. Und sie waren noch nie besser. Sondern, weil sie Gott dienen sollten. Gottes eigene Volk. Sie bekamen besondere Gesetze auch, um ihm zu dienen, zu ehren. Und sie haben so oft versagt. Aber selbst da, wo er sie zerstreuen musste, um sie wieder zurechtzubringen, unter die Völker hat er sie verjagt. Da haben sie sich nie eigentlich zu den Nationen zählen können, selbst wenn sie es wollten. Deutsche Juden wollten Deutsche sein. Amerikanische Juden, richtig Amerikaner. Andere russische Juden. Aber sie fielen immer als Juden auf. Ganz interessant, in der Hitlerzeit besonders. Und das war schlimm. Und in Russland genauso. Ich bin in Russland gewesen. Wie viele hassten die Juden? Das ist ein Jude. Deshalb wanderten so viele aus. Und viele nach Israel. Die Juden, ein Volk, das dann auch nach, wenn die Gemeinde entrückt ist, dann zum lebendigen Glauben noch kommt. Vorher kommen auch schon andere Juden zum Glauben, das erleben wir heute. Mit einigen haben wir eine gute Gemeinschaft. Wir sehen, die assyrische Gefangenschaft wurde vorausgesagt. Die 10 Stämme des Nordens wurden weggeführt und sind nicht offiziell zurückgeführt worden. Die anderen, die Juden, wurden in die babylonische Gefangenschaft geführt. Und konnten wieder nach 70 Jahren zurückkommen und konnten den Tempel wieder aufbauen und das Land bestellen. Das hat sich alles erfüllt. Es wurde gesagt, dass beide Tempel zerstört wurden. Erst der salomonische Tempel, er wurde durch die Babylonier zerstört. Dann wurde ein neuer aufgebaut und besonders verschönert durch Herodes den Großen. Und von dem sagte Jesus, hiervon wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben. Und 70 nach Christus kamen die Römer nach dem Aufstand der Juden und haben auch diesen Tempel zerstört. Gottes Wort hat sich erfüllt in diesen Dingen. Weiter, die Juden sollten kein bleibendes Wesen haben, sondern immer unruhig hin und her ziehen, angegriffen werden. 5. Mose 28. Und die Juden haben immer Schwierigkeiten gehabt in jedem Land. Gott hat sein Wort so erfüllt. Aber er hat auch gesagt, ich will euch wieder zurückbringen in euer Land. Und was wir heute erleben, seit 1948 gibt es schon einen Staat, Israel. Und die Juden kommen mehr und mehr zurück. Hat es so etwas schon mal gegeben? Nein, Gott hat es hier getan. Wir erleben heute die Erfüllung des Wortes Gottes gerade an den Juden. Und dann wurde vorausgesagt, dass der Messias, der Christus, geboren werden sollte. Wo? In Bethlehem. Micha 5, Vers 1. In Bethlehem. Und wo wurde Jesus geboren? In Bethlehem. Und warum? Weil der Kaiser Augustus mit den Steuern da zurechtkommen wollte. Und jeder musste dahin, wo die Vorfahren gewohnt hatten. Und so mussten Maria und Josef bis von Nazareth dorthin marschieren, sich zählen lassen. Und da wurde das Kind geboren. Gott hat das so gemacht. Dann weiter Einzelheiten im Leben und im Sterben Jesu. Ja, bis hin zum Sterben. Seine Beine wurden nicht zerschlagen und zerbrochen, so wie es die Propheten voraussagten. Und vieles andere mehr. Er ist auferstanden auch und er lebt zur Rechten Gottes. Alles das hat sich bewahrheitet. In der Gegenwart erfüllt sich besonders die Rückkehr der Juden aus aller Welt. Interessant ist sogar, dass es beschrieben wird, wie sie zurückkommen. Zum Beispiel in Jesaja Kapitel 60, Vers 8. Da heißt es, wer sind die, die da fliegen wie die Tauben und kehren zurück, nicht wie auch mit auf Schiffen und so weiter. Ja, Tauben, natürlich kann keiner in einer Taube fliegen, aber sie hatten ja nie ein Flugzeug gesehen, hatten keine Ahnung, dass der Mensch einmal so fliegen würde. Und so beschreibt er das einfach, der Prophet, und sagt, wie die Tauben kehren sie zurück. Und so sind die Juden zurückgekommen bis heute, im Flugzeug und in Schiffen. Nicht? Wer das Buch Exodus gelesen hat, der hat mal etwas ganz Besonderes dann mitbekommen, wie die ersten Juden dorthin kamen in dieses Land. Also, vielfach wird nun die Meinung vertreten, dass Israel als Volk und Nation von Gott keine Verheißung mehr hätte. Selbst die christlichen Kirchen haben das sehr oft verkündigt, ob katholisch, evangelisch auch und manchmal Freikirchen auch noch. Ich habe es erlebt bei arabischen Christen. Ich hatte ein Gespräch mit einem Ägypter auch und wir hatten ein gutes Verhältnis. Warum? Es waren wiedergeborene Leute. Aber als ich dann auf Israel kam, die wurden so böse. Die sagten, die Juden haben nichts mehr zu tun, die sind verflucht von Gott, die haben ja Jesus gekreuzigt und vieles andere mehr. Wir sind jetzt nur das neue Israel. Nein, nein, die sind nicht, die wurden mal beiseite geschoben, aber sie sind wieder gerufen worden als Volk und auch als Erlöste kommen sie nun zu Jesus Christus oder durch ihn werden sie erlöst. In Hesekiel 37 wird es gesagt, wie der Prophet ein großes Feld mit Menschenknochen sieht. Alles Menschenknochen und durcheinander gewirbelt. Und jetzt muss er prophezeien, er muss predigen. Und dabei geschieht es, dass die Knochen auf einmal sich ordnen, Skelett für Skelett. Und dann auf einmal kommt Fleisch darüber, dann kommt Haut darüber und am Schluss sogar der Odem. Das heißt, sie werden lebendig. Und dann erklärt Gott es, das ist ganz Israel. Die Juden werden ein lebendiges Volk werden, sie werden zum Glauben kommen. Und so geschieht es. Die Knochen sammeln sich, vielleicht ist schon Fleisch darüber, vielleicht Haut, aber das Gesamtvolk ist noch nicht gläubig. Das liegt auch noch vor uns. Und wir sehen, dass Israel auch nie aufhören wird zu existieren in dieser Welt. In Jeremia 31, Vers 35 heißt es, so spricht Jahwe, der die Sonne dem Tage zum Licht gibt und den Mond und die Sterne der Nacht zum Licht bestellt und der das Meer bewegt. Wenn jemals diese Ordnungen von mir oder vor mir ins Wanken kämen, spricht der Herr, so müsste auch das Geschlecht Israels aufhören, ein Volk zu sein vor mir ewiglich. Also Israel ist kein Volk mehr, wenn Sonne, Mond und Sterne nicht mehr scheinen. Sind die Sterne noch da? Scheint die Sonne noch? Wäre noch heute nicht so doll, aber die ist schon da, über den Wolken, nicht? Und der Mond auch noch. Also ist Israel auch noch Gottes Volk. Kann doch keiner sagen, sie sind es nicht mehr, wenn Gott das Gegenteil sagt. Es gibt viele andere Stellen, dass Israel eine Rolle spielt. In der Endzeit auch in Lukas 21 sagt der Herr Jesus, Jerusalem wird einmal zertreten werden, bis die Zeit der Nationen vorbei ist. Oder wir lesen, dass sie in der Endzeit, in der großen Drangsalzeit zum lebendigen Glauben kommen. Daniel 12, Vers 1 und 7. Nämlich, es wird eine solche Drangsal sein, wie sie nie gewesen ist. In der Zeit wird dein Volk, Daniel, errettet werden. Alle, die in dem Buch geschrieben sind. Und dann wird eine Zeit genannt. Eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Das ist eine dreieinhalbjährige Drangsalzeit während der antichristlichen Zeit, wo die Gemeinde schon eigentlich beim Herrn ist. Die Bibel spricht in Offenbarung 7 von der Versiegelung von 144.000 aus 12 Stämmen. Zeugen Jehovas sagen, das seien sie. Sehen Sie das? Nein. Warum? Hier werden die Stämme Israels aufgezählt. Und die werden in der Endzeit versiegelt, sie kommen zum lebendigen Glauben und sie werden das Evangelium von Jesus weitersagen. Im Römerbrief, lies mal den Römerbrief im 11. Kapitel, ob nun in Vers 1 und 2 oder dann in Vers 11 oder Vers 25 bis 29, wird es ganz deutlich, dass Israel auch noch zum lebendigen Glauben kommt. Und es wird gesagt, wenn die Vollzahl der Nationen erreicht ist, das ist die Gemeinde Jesu Christi, Gott kennt nur diese Zahl, dann gibt es die Entrückung. Die werden entrückt dem Herrn entgegen und verwandelt werden, gehen in den Himmel. Und danach wird Israel gläubig werden. Das ist die Reihenfolge. Das ist Zukunft, die hat der Herr festgelegt. Ja, und dann wird es ein tausendjähriges Reich geben. Erst einmal wird die Gemeinde zum Herrn entrückt werden und werden vor Gericht gestellt. Aber nicht, dass sie wieder verloren gehen, sondern es ist der Richterstuhl Christi. Da geht es nicht mehr um verloren gehen und gerettet werden, die sind errettet. Sondern es geht darum, ob sie Lohn bekommen. Mehr Lohn, weniger Lohn. Gott wird gerecht sein, je nachdem, wie man Frucht gebracht hat. Es lohnt sich, auch Leiden auf sich zu nehmen. Denn der Herr belohnt es ja, wenn man seinetwegen auch leidet. Also, sie werden dort sein. Und dann werden sie ein Richteramt übernehmen. 1. Korinther 6, Vers 2 und 3. Wisst ihr nicht, dass ihr die Welt richten werdet? Wisst ihr nicht, dass ihr sogar die Engel, die abgefallenen Engel, richten werdet? Und werden mit Jesus wiederkommen auf diese Erde. Zu Anfang des tausendjährigen Reiches, wenn Jesus seine Füße auf den Ölberg setzt, werden dabei sein. Und wenn er mit vielen Engeln kommt, dann beginnt das tausendjährige Reich. In dieser Zeit wird der Teufel gebunden sein in einem Gefängnis und alle Dämonen. Und dann wird Friede sein. Dann wird Jesus Frieden gebieten. Dann wird er die Völker richten, die übrig geblieben sind, die gegen Jerusalem gezogen sind. Vorher ist Harmageddon noch und so weiter. Aber er wird sie dann auch richten. Und am Ende des tausendjährigen Reiches wird das letzte Gericht sein, das jüngste Gericht. Alle, die bei der Entrückung und bei der ersten Auferstehung nicht dabei waren, werden jetzt auferstehen. Und wer nicht im Buch des Lebens steht, wird verurteilt werden und wird in den Feuersee geworfen werden, wo auch der Teufel hinkommt. Das ist Zukunft. Die Frage ist, wie gestalten wir jetzt unsere Zukunft? Da müssen wir heute mit anfangen, indem wir heute unser Leben dem Herrn Jesus übergeben. Und er steht da mit ausgebreiteten Armen und sagt, komm doch zu mir. Ich will dir alle Sünde vergeben. Ich will dich stärken, ich will dich behüten, ich will dich durchbringen bis hin zum wunderbaren Ziel. Du sollst bei mir ewige Herrlichkeit haben. Dafür bin ich doch am Kreuz gestorben, für dich. Schlage diese Liebe nicht aus. Und wer kommt, der wird nicht hinausgestoßen werden. Möchtest du nicht kommen? Komm heute zu Jesus. Und dein Leben wird in anderen Bahnen laufen. Es werden nicht alle Probleme gelöst werden. Sie werden nicht, dein Leben wird nicht so gestaltet werden, dass du nur Schönes erlebst. Aber er geht ja immer mit. Wir lesen das im 23. Psalm. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, bist du doch bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Er ist dabei. Überall. Und Jesus selber sagt zu den Seinen, ich bin bei euch alle Tage bis in der Weltende, das heißt zum Ende dieses Zeitalters, heißt es genau übersetzt. Also das heißt jeden Tag. Gibt es sonst jemanden, der bei dir ist, jeden Tag? Einer, der dich behüten kann und will? Nein. Aber hier ist einer, und das ist der allmächtige Gott, der die Erlösung erworben hat am Kreuz von Golgatha. Vertraue dich ihm an. Gib ihm dein Herz und dein Leben und deine Zukunft ist gesichert. Er bringt dich durch die Zeiten. Wenn jemand da ist, der diesen Schritt tun möchte, und er weiß vielleicht auch nicht wie, vielleicht ist es gut, mit jemandem zu beten, dann soll er einfach kommen, soll einfach hier nachher nach der Versammlung nach vorne kommen. Wir sprechen gerne mit ihm, wir können auch abseits gehen in einen Raum, sodass wir ein gutes Gespräch haben können, wir können zusammen beten. Und wenn du Jesus annimmst, kannst du mit Gewissheit nach Hause gehen. Mit der Gewissheit, ja, er hat mich angenommen. Woher weiß man das? Weil es in der Bibel steht. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und da bist du gemeint. Der Herr segne dich. Amen.